Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Echtzeit-Episode. Ich bin Martin Böttcher und werde heute mit den Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen, dass uns heiß wird. Uns Menschen kann man es ja nicht so richtig recht machen. Kalt und grau ist es draußen, da wünschen wir uns den Sommer zurück. Aber zu warm soll es natürlich auch nicht werden. Darum geht es ja gerade, nicht nur bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. Schön heiß, so wollen wir es vielleicht haben. Und da sind wir fast am Thema dieser Echtzeit dran. Ganz schön heiß, heißt sie. Ein Thema, vier Facetten. Und das klingt im Schnelldurchlauf so.
Den Begriff Hitze verwendet man für eine als ungewöhnlich hoch empfundene Temperatur.
Die Sauna ist immer ein guter Indikator dafür, was gerade so bei einem los ist, ne? Auch körperlich.
Wenn wir eine Speise als scharf wahrnehmen, reagiert in diesem Fall nicht unser Geschmackssinn, sondern unsere Wärme- und Schmerzrezeptoren im Mund.
Nur ein bisschen bügeln.
Dieses heiße Eisen ist ein ständiges Risiko. Manchmal bricht der Griff ab, dann ist das ganze Eisen schon auf meine Füße gefallen. Die glühende Kohle ist mir auch schon auf den Bauch gefallen.
In dieser Hitze ist es einfach lebensgefährlich, dort allein als Kind, vielleicht sogar auch ohne Wasserflasche, sich auch nur eine halbe Stunde aufzuhalten.
Ganz schön heiß. Dafür gehen wir ins Death Valley, wo Hitzerekorde aufgestellt werden. Wir lassen uns Geschichten aus der Sauna erzählen. Wir essen scharfes Zeug, das die Hitze aufsteigen lassen wird. Und gebügelt wird bei uns auch. Draußen ist es kalt und grau, aber wir hier in der Echtzeit versuchen, ein Gegengewicht zu schaffen. Bei uns wird es heiß, unangenehm heiß. Im Death Valley, im Tal des Todes in Kalifornien, da liegt der Hitzerekord bei über 56 Grad. Heiß genug, um ein Spiegelei in der Sonne zu braten. Death Valley, das ist kein Ort, an dem man sich unbedingt freiwillig aufhält, aber die Familie Taylor lebt dort. Vater Patrick Taylor ist Ranger für den Death Valley Nationalpark und wird noch ein paar Jahre mit seiner Frau und seinen fünf Töchtern dort bleiben. Der Journalist Stefan Wagner, der war auch schon öfter im Death Valley, hat die Familie dort besucht und mit ihm spreche ich über den Alltag an diesem extremen Ort. Vielleicht können wir von den Taylors und von Stefan Wagner etwas für die Zukunft lernen, wenn es immer heißer und heißer wird. Und auch wenn wir vielleicht nicht diese 50 Grad erreichen, heiß wird es bei uns ja auf jeden Fall. Hallo Stefan Wagner.
Hallo, Herr Böttcher.
Sie waren diesen Sommer im Death Valley bei Familie Taylor und das bei dieser Rekordhitze. Können Sie mal beschreiben, wie sich das anfühlt? Temperaturen um die 50 Grad. Wie reagiert man darauf? Wie reagiert der Körper? Was passiert da im Kopf?
Der Kopf schreit, setz dich dieser Hitze nicht aus. Der Körper sagt genau das Gleiche. Man versucht, aus dieser Hitze rauszukommen. Man versucht, die Randzeiten herauszusuchen für Aufenthalte im Freien. Das Ganze ist nicht ganz harmlos. Es gibt wirklich jedes Jahr hunderte von Fällen, wo Personen, Touristen, Reisende, Wanderer auch nur 30 Minuten, 20 Minuten vom Auto sich entfernt haben und dort mit einer Flasche Cola oder Wasser in der Hand kollabieren und dann entweder reanimiert werden müssen oder zum Teil auch tot geborgen werden.
Sie haben über das Leben der Taylors geschrieben. Ihrer Reportage kann man entnehmen, dass so rund um dieses Haus von den Taylors kaum was wächst, dass man tagsüber, Sie haben es auch gerade gesagt, praktisch nicht rausgehen kann. Das ist ja alles andere als familienfreundlich. Wie geht das überhaupt mit fünf kleinen Kindern?
Naja, die Familie macht Ausflüge um 21, 22 Uhr abends, um dann in kühler Temperatur durch die Wüste zu wandern. Oder ganz in der Früh um 5, 6 Uhr, wenn es noch nicht so heiß ist.
Was macht denn die Familie sonst so, um mit dieser Hitze besser umzugehen? Haben die so Rituale? Haben die einfach riesige Wasserflaschen die ganze Zeit dabei?
Es gibt ständige Sprühnebel-Wasserflaschen, die auf die Kindergesichter gesprüht werden, einfach um eine geringe Kühlung zu erreichen. Und das Witzige ist, die Höhepunkte der Woche sind die Ausflüge in den Supermarkt. Da ist es nämlich gekühlt. Sie fahren etwa 100 Kilometer bis zum nächsten großen Supermarkt und dann lieben die Kinder es dort, in kühlen Räumen rumzulaufen und auch mal ein gefrorenes Stück Fleisch anzufassen.
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Im Lockdown war das bei mir, glaube ich, auch so. Der Ausflug in den Supermarkt, das war das wöchentliche Highlight sozusagen. Aber wenn man da draußen wohnt, ist das nochmal eine ganz andere Sache.
Es ist sehr, sehr abgelegen. In der Nähe gibt es noch einen Pool, der für Nationalparkmitarbeiter vorgesehen ist. Und das kann man sich nicht vorstellen, die Szene. Da sind am Abend gegen 22 Uhr 40, 50 Menschen, stehen einfach nur nebeneinander im Wasser und kühlen.
Ich spreche mit dem Journalisten Stefan Wagner über seine Erfahrungen im Death Valley. Er hat dort die Familie Taylor besucht und über sie geschrieben. Haben Sie das mitbekommen, Herr Wagner, welche Gefahren da so dieses unwirtliche Umfeld bringt und diese Hitze vor allem für die Kinder? Welche Ängste haben die Eltern da?
Die große Gefahr ist natürlich die, die Kinder, gerade die kleinen, 2, 3, 4 Jahre aus den Augen zu verlieren in diesen ja doch wüstenartigen Landschaften mit kleinen Canyons, mit Felsbrocken. Und dann ein Kind läuft los, nach 5 Minuten findet man es nicht mehr. Und in dieser Hitze, vor allem wenn die Sonne dann immer weiter aufsteigt, ist es einfach lebensgefährlich, dort allein als Kind, vielleicht sogar auch ohne Wasserflasche, sich auch nur eine halbe Stunde aufzuhalten. Abgesehen davon gibt es die üblichen Gefahren, die dort in solchen Wüsten lauern. Das sind eben Klapperschlangen, der eine oder andere Kojote, der hungrig durch die Gegend streift.
Oh, wilde Tiere gibt es also trotz der hohen Temperaturen. Wie ist denn das Haus der Taylors ausgestattet? Haben die so besondere Vorkehrungen getroffen, um sich vor der Hitze zu schützen? Also ich nehme an, wie jeder vernünftige Amerikaner haben die eine ordentliche Aircondition. Aber ansonsten?
Das Haus ist eine Anti-Hitze-Festung. Also es geht wirklich darum, die Hitze außen zu lassen. Alle Jalousien sind unten, Vorhänge sind vorgezogen. Man lebt zum großen Teil im Dunkeln. Wenn der Generator, wenn die Stromversorgung in dem kleinen Dorf ausfällt und die Generatoren nicht funktionieren, wird tatsächlich das ganze Dorf mit Bussen evakuiert und 100 Kilometer weit entfernt in Sicherheit gebracht, weil es ist dort im Grunde kaum möglich, mehr als 24 bis 36 Stunden ohne Kühlung auch nur halbwegs vernünftig zu überleben.
Das Haus so als zentraler Ort und als Festung gegen die Hitze, das hört sich natürlich auch ein bisschen an nach selbstgewähltem Gefängnis. Haben Sie das Gefühl, die Familie geht damit ganz gut um oder hatten Sie das Gefühl, die Dystopie setzt sich da auch in der Familie fort?
Das ist eine exzellente Frage. Der Vater der Familie war natürlich auch schon an feuchten Orten im Einsatz. Er hat auf Hawaii gearbeitet, in Oregon, was auch so ein bisschen Regenwaldgebiet dort ist. Und jetzt eben in der Wüste. Es ist ein frei gewählter Aufenthaltsort für diese Familie. Zumindest der Vater hat das frei gewählt. Die Kinder kennen es einfach nicht anders, als die das erste Mal im Winter mal hoch in die Berge gefahren sind und dann eben Schnee und einen Wasserfall gesehen haben. Die haben geheult, die sind in Tränen ausgebrochen und konnten nicht glauben, dass es sowas gibt, diese Kühle.
Das waren dann Freudentränen oder waren die verstört?
Das waren Freudentränen. Das war einfach ein unglaubliches Glück, aus diesem Hochofen für kurze Zeit rauszukommen.
Dazu passt vielleicht auch, Sie haben die Reportage geschrieben, aber Sie hatten einen Fotografen dabei, Frank Bauer, der hat Fotos vor Ort gemacht. Und mir ist so aufgefallen, dass diese 5 Töchter der Taylors, dass die so ernst aussahen, kein Lachen, kein Rumalbern, eher so eine Leere. Was ist das? Hatten lachende Gesichter in dieser Reportage so nichts verloren? Oder war das wirklich so, wie Sie die Wirklichkeit dort empfunden haben?
Die Kinder haben natürlich gelacht. Wenn die Kinder spielen, lachen sie genauso wie andere Kinder ebenso. Aber man muss schon sagen, es lastet schon ein gewisser Druck auf einer Familie, die in einer Art Isolation ist. Ich glaube, alle von uns kennen das so ein bisschen von den Corona-Zeiten. Aber diese Isolation ist eigentlich allumfassend. Und auch jetzt in der Corona-Zeit war es umso schlimmer. Man hat nicht nur die Isolation im eigenen Haus, mit der eigenen Familie, mit dem Homeschooling, sondern auch andere Sachen. Der Kirchenbesuch, der Besuch im Supermarkt findet einfach nicht mehr statt, um dort eben sich nicht den Virus einzufangen.
Auch bei uns wird es in Zukunft wahrscheinlich heißer und heißer werden. Was denken Sie, auch wenn es bei uns nicht 50 Grad oder mehr werden würden, aber was könnte das für die Zukunft, für unser Zusammenleben, das Familienleben bedeuten? Wie könnte sich vielleicht unsere Gesellschaft dadurch verändern?
Ich glaube, es sind vor allem 3 Punkte. Einer ist wirklich der Rückzug auf kleinere Gruppen, eben in die Familie, wie wir es exemplarisch in dieser Familie sehen. Der zweite Punkt ist der Rückzug in die Innenräume, in Räume, die gekühlt sind, in Räume, die geschützt sind vor der großen Hitze. Und der dritte Punkt ist, wenn wir außen sind, werden wir uns, wie das in vielen sehr, sehr heißen Ländern üblich ist, daran gewöhnen müssen, dass wir eben ganz in der Früh was machen oder spät in der Nacht und den Großteil des Nachmittags zu unserer eigenen Sicherheit im Innenraum verbringen.
Ein kleiner Ausflug ins Death Valley, ins Tal des Todes hier in der Echtzeit. Ich habe mit dem Journalisten Stefan Wagner über seine Erfahrungen dort gesprochen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Böttcher.
Ganz schön heiß also geht es in dieser Echtzeit zu. Wissen Sie, was der Körper denkt, wenn wir Scharfes essen? Er denkt, wir verbrennen. So richtig einheizen kann man dem Körper also mit Chili, mit Wasabi, mit scharfem Meerrettich. Immer mehr Sterneköche nutzen diese und andere Scharfmacher in ihrer Küche. Und immer mehr Menschen essen auch gerne Scharfes. Wie die scharfen Schoten und Wurzeln richtig eingesetzt werden, was sie alles bewirken können, das sagt uns jetzt Matthias Finger.
Rein damit in den Entsafter. Sellerie, Karotten, Petersilienwurzel und Äpfel verpresst Sternekoch Sebastian Frank im Berliner Restaurant Horvath. Den Saft erhitzt und filtriert er, gibt Molke dazu und einen echten Scharfmacher.
Dann reiben wir jede Menge Meerrettich, also Krähen. Machen das in die Flüssigkeit rein, lassen das über mehrere Stunden da drin ziehen, also wirken. Und dann seihen wir durch ein Tuch ab, pressen es ab und dann schmecken wir das Ganze mit etwas Honig ab, Salz und dann machen wir am Schluss noch etwas Leindotteröl obendrauf.
Fertig ist der Molke-Meerrettich-Trink, den Frank auch gerne im Herbst serviert. Süßlich-fruchtig, aber mit scharfem Abgang. Ganz harmonisch. Dabei wird Schärfe in der im Horvath zelebrierten österreichischen Küche eigentlich sparsam verwendet. Abgesehen von Senf und aus der ehemaligen Doppelmonarchiehälfte Ungarn scharfe Paprika. Die stammt, wie auch die milde Gemüsepaprika, von der wilden Chilischote ab.
Die hat ihren Ursprung tatsächlich im Amazonasbecken, Bereich Bolivien, Brasilien und Peru. Und ist dann auch auf die Karibik übergesprungen und Christoph Kolumbus hat sie dann dort aus mitgebracht nach Europa und von dort aus hat sie eben im Sturm die Welt erobert.
Und die scharfe asiatische Küche erst spät bereichert, erklärt Chili-Experte Alexander Hicks. In der Nähe von Stuttgart baut er um die 1000 Sorten an. Kolumbus wollte das Gewürzmonopol der Venezianer brechen und war ursprünglich auf der Suche nach Pfeffer, der damals mit Gold aufgewogen wurde.
Wenn wir eine Speise als scharf wahrnehmen, reagiert in diesem Fall nicht unser Geschmackssinn, sondern unsere Wärme- und Schmerzrezeptoren im Mund. Bei Pfeffer wirkt das Piperin, bei Ingwer der Wirkstoff Gingerol und bei den scharfen Chilis ist das Capsaicin.
Sagt Ernährungsberaterin Britta Müller. Beim Verzehr scharfer Speisen denkt unser Körper, wir verbrennen uns.
Dann fühlt sich der ganze Mundraum mollig warm an. Dann will ja der Körper runterkühlen. Das heißt, er befördert Blut dorthin. Er schüttet Endorphine aus, damit man sich beruhigt, damit man nicht in Schockzustand gerät.
Das sogenannte Pepperhai setzt ein. Glückshormone sorgen für einen legalen Minirausch. Ich selber esse leidenschaftlich gern scharf und koche passend zum kühlen Wetter Chilis in Karne mit roten Chilis. Die teste ich gleich mal.
Oh, das geht an der Zungenspitze los, breitet sich so an den Rändern aus. Es kommt zu Taubheitsgefühlen.
Oh. Botanisch betrachtet sind Chilis Beeren und somit Obst. Als schärfste Sorte gilt die schrumpelige Carolina Reaper mit bis zu 2 Millionen Scoville. Das heißt, zur Neutralisierung sind 2000 Liter Wasser nötig. Doch grundsätzlich ist die schweißtreibende Schärfe gesund. Sie fördert die Durchblutung der Schleimhäute, befreit bei Erkältung verstopfte Nasen. Und Menschen, die regelmäßig scharf essen, leben auch länger, so zumindest manche Studien.
Chilis schwächen die Bildung von Mikroorganismen ab und wirken damit auch entzündungshemmend. Dazu regt scharfes Essen die Magensaftproduktion an und bringt die Verdauung auf Trab.
Sushi treiben mir Tränen in die Augen, wenn ich es mit dem feurigen Wasabi übertreibe. Richtig gefährlich können Wettbewerbe im Chili-Essen werden. Ein knappes Pfund, also über 200 Chilis, hat der mehrfache Champion Theo Kiapidis in 12 Minuten gefuttert.
Bei der Weltmeisterschaft ist es auch so, dass viele einfach umgekippt sind und vom Notarzt behandelt werden mussten. Und man muss sehr konzentriert sein bei der Sache, das ist ganz wichtig. Und so ein großer Fehler wäre zum Beispiel zu hastig schlucken. Ein bisschen was von dem Capsaicin kommt in die Luftröhre, dann schnürt die sofort zu und man erstickt.
Kiapidis hat sogar den thailändischen Champion im Chili-Essen besiegt. Mit Genuss haben diese Wettbewerbe allerdings nichts zu tun. Jedoch könne jeder mit Geduld lernen, scharf zu essen. Sternekoch Tim Raue richtet Ente beispielsweise gerne mit chinesischem Five Spice, einer Mischung aus Sternanis, Szechuan-Pfeffer, Zimt, Fenchel und Nelken und feurigen Chilis an.
Jetzt im Herbst, gerade auch in unserer regionalen Küche, wenn wir schmoren, Räucherchilis und diese weihnachtlichen Gewürze, die verbinden sich miteinander sehr, sehr schön und es wirkt alles einfach leichter, beschwingter und es wärmt natürlich.
Neben Süße und Säure ist Schärfe für Tim Raue die dritte Säule des guten Geschmacks. Allerdings verwendet er lieber den Begriff pikant. Scharf hört sich für ihn zu sehr nach Planierraupe an, die alle anderen Geschmacksnuancen unter sich begraben kann.
Wieder was gelernt. Wenn wir Scharfes essen, dann denkt der Körper, es brennt. Kein Wunder also, dass es einem bei Chili und Co. so richtig schön heiß wird. Mitte November. Es ist kalt, nass, grau in Deutschland. Wer es trotzdem richtig schön heiß haben will und dafür nicht scharf essen möchte oder gar ins Death Valley fahren will, der kann in die Sauna gehen, wenn er dann seine Corona-Angst überwindet. Entspannen, schwitzen, vielleicht auch ein bisschen glotzen. Die Sauna kann ein ziemlich aufgeheizter Ort sein, an dem ungeahnte Begegnungen stattfinden, wo sinnliche Momente, Scham und Lust aufeinanderprallen. Anne-Sophie Schmidt hat für uns Saunaerlebnisse gesammelt, vor Ort im Bademantel.
Ich gehe ja schon seit fast 40 Jahren regelmäßig in die Sauna, ein-, zwei-, dreimal in der Woche.
Das ist für mich auch ein Lebensgefühl auf jeden Fall.
Ich glaube, die Sauna ist immer ein guter Indikator dafür, was gerade so bei einem los ist, ne? Auch körperlich. Also man sagt ja oft so, auch wenn man sich ein bisschen kränklich fühlt oder so, die Sauna entscheidet es dann und so ist es tatsächlich meistens. Also meistens ist es dann wirklich nochmal so ein Hebel, der entweder in die eine oder andere Richtung so umgelegt wird.
Die Leute kommen wirklich hierhin, um zu sich zu kommen, um Sachen zu vergessen. Es kommen Menschen her vor Trennungen oder vor besonderen Erlebnissen. Es ist ein Ort, der irgendwie die Menschen so besinnlich zu sich kommen lässt.
Aufgüsse sind für mich sehr wichtig.
Wenn das jetzt zum Beispiel Nelke ist und Mandarine wie vorhin, dann ist es, dann fühlt man sich wie ein Lebkuchen, ja? Der gerade im Ofen ist. Oder wenn das jetzt Tanne ist oder Fichte, dann fühlt man sich wie in so einem Märchenwald.
Ich war mal in einer Banja, in einer Sauna auf der Krim. Und das interessante Erlebnis war in dem Moment, als eine etwas korpulente Frau nackt auf mich zukam und mich bat, mich jetzt mal auf den Bauch zu legen. Sie würde mich jetzt mal ordentlich waschen. Das habe ich dann auch gemacht, obwohl ich sie gar nicht so richtig verstanden habe. Die hat mich dann ordentlich abgerubbelt und mir dann erklärt, oder sich besser gesagt beschwert über die Unreinigkeit der Westeuropäerin, die mit ihrem Duschgel und ständigen Duschen zwar jede Menge Wasser über sich laufen lassen würden, aber so richtig sauber würde man dadurch ja nicht werden.
Im Prinzip habe ich die Freunde in Finnland, wenn ich die besucht habe, habe ich alle deren Freunde in der Sauna dann auch kennengelernt, weil das einfach der Ort ist, wo man sich trifft. Das ist dann auch ein bisschen anders als in Deutschland. Da wird in der Sauna gesprochen. Es ist im Prinzip so ein bisschen eher, als würde man in eine Kneipe gehen und tauscht sich dort aus. Und das ist unglaublich lustig.
Ich war aus Versehen mal in Barcelona, wollte ich in eine Sauna und bin irgendwie in einem Saunaclub gelandet, aber bin dann auch sofort wieder raus. Das war nichts für mich. Ich glaube, da treffen sich Leute auch, um miteinander zu verkehren.
Mhm. Eigentlich ist ja in der Sauna so eine unausgesprochene Regel, dass man nicht glotzt. Also, dass man die anderen nicht so scannt. Aber eigentlich mache ich das ganz gerne. Also, ich gucke mir total gerne Brüste von anderen Frauen an und bin immer wieder erstaunt, was für eine Vielfalt es da gibt. Unglaublich.
Also, ich persönlich genieße es in der Sauna eine gewisse Distanz zu wahren oder irgendwie so zu respektieren, dass jeder in seinem Raum ist, aber trotzdem sitzt man ja einfach auch irgendwie nackt miteinander und man hat auch dadurch irgendwie eine andere Verbundenheit und achtet trotzdem immer auf den Raum der anderen Person.
Einmal war ich mit zwei Freundinnen in der Sauna und wir unterhielten uns da so und plötzlich ging die Saunatür auf und es kam eine Studentin von mir herein. Und das war dann schon ein Kontrast zu der Situation, in der wir uns vorher begegnet sind. Dozentin, Studentin, bisschen mehr Distanz und plötzlich in der Sauna nackt und sehr nah.
Ich habe dann das Handtuch so über der Schulter gehabt, wo so ein bisschen so halb der Busen, sage ich mal, bedeckt war, aber jetzt auch nicht alles so. Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und es war aber auch nicht komisch für mich. Das ist so irre, weil normalerweise würde man denken, oh mein Gott, das ist irgendwie jetzt doch sehr intim. Und was das Spannende war, ist, dass wir bestimmt 20 Minuten uns einfach unterhalten haben, so. Und das Gespräch auch wirklich sehr schnell schon eine Tiefe hatte, wo man so sagen würde, krass, vielleicht so im Nachhinein hat das vielleicht doch auch was mit dem Nacktsein zu tun gehabt.
Ich bin mir sicher, dass das auch was mit dem Nacktsein zu tun hatte. Hab mich gerade mit ein paar Kolleginnen unterhalten. Wir sind uns einig, man tut in der öffentlichen Sauna zwar so, als würde man die anderen nicht sehen, nicht angucken, aber heimlich guckt man dann schon. Ist ja auch interessant zu sehen, so wie wildfremde Menschen nackt aussehen, wie sie altern, wo sie schön sind, wo sie vielleicht nicht mehr so schön sind. Viel haben wir schon über Hitze gehört in dieser Echtzeit. Ich habe neulich gelesen, dass man sich warm denken kann, wenn es kalt ist. Einfach vorstellen, die Hände, die Füße, das Gesicht, dass die ganz warm sind. Auch wenn man friert, habe ich natürlich sofort ausprobiert. Und was soll ich sagen? Es hat natürlich nicht geklappt. Wer die Hitze nicht verträgt, der hat in der Küche nichts verloren. Ein halb wahrer, halb blöder Spruch, der gern in der Politik aufgegriffen wird. Wir dichten diesen Spruch jetzt um. Wer die Hitze nicht verträgt, der hat beim Bügeln nichts verloren. Vor allem nicht als Bügler in Indien. Sind übrigens wirklich vor allem Männer, die in Indien ihren Lebensunterhalt mit dem Glätten von Saris, Hemden und Hosen verdienen. Strom gibt's an ihren Straßenständen nicht. Sie beheizen ihre schweren Bügeleisen mit glühenden Kohlen. Für ein paar Cent bügeln sie damit alles, was ihre Kunden ihnen so bringen. In Neu-Delhi hat Echtzeitreporterin Silke Dittrich einen Bügler an seinem heißen Arbeitsplatz getroffen.
Rundherum steigt Rauch auf, wenn Om Prakash mit festem Griff sein Bügeleisen vom Stein hebt und über die Kleidung fahren lässt. Mal presst er hart, mal lässt er das Eisen sanft über die Stoffe gleiten. Dabei wiegt sein Bügelgerät ganze 8 Kilo. Aus Gusseisen mit Holzgriff in glühende Kohlen. Gefährlich kann es auch werden, sagt Om Prakash und zeigt auf zahlreiche Narben an seinem Körper.
Manchmal bricht der Griff ab, dann ist das ganze Eisen schon auf meine Füße gefallen. Ich habe mir auch schon so oft die Hände verbrannt. Die glühende Kohle ist mir auch schon auf den Bauch gefallen. Dieses heiße Eisen ist ein ständiges Risiko. Einmal ist mir auch ein Funke ins Auge gesprungen.
Vor mehr als 45 Jahren hat er mit dem Bügeln angefangen. Da war er gerade einmal 11 Jahre alt und war zu diesem Zeitpunkt sogar schon verheiratet. Kinderehen waren damals noch weit verbreitet in Indien. Sein Schwiegervater hatte schon in diesem kleinen Bügelstand gearbeitet, in einer Seitenstraße im Süden von Neu-Delhi, den Om Prakash dann übernommen hat. Eine kleine Backsteinmauer, auf der ein großes Holzbrett liegt, überspannt mit mehreren Tüchern. Darüber ein grünes Plastikdach, das vor Regen oder Hitze schützen soll. Jeden Tag im Jahr steht er hier und bügelt die Wäsche der betuchten Menschen aus der Nachbarschaft.
Im Sommer leiden wir besonders. Da kommen wir manchmal auf fast 50 Grad. Dann trinke ich und trinke und esse nichts, aber arbeite immer weiter. Egal ob Sommer oder Winter, wir arbeiten durch, ob Regen oder Hagel. Selbst wenn uns das Wasser bis an die Knöchel reicht.
Rund 5 Euro am Tag verdient Om Prakash für den harten Job, den er macht. Aber er hat nie etwas anderes gelernt, als zu bügeln. Er kann weder lesen noch schreiben. Bei offiziellen Papieren nutzt er seinen Daumenabdruck als Unterschrift. Dafür hat er sich eine Menge Tricks zugelegt, um die unterschiedlichen Stoffe mit dem kohleglühenden Bügeleisen nicht zu verbrennen.
Ich verteile Wasser auf die Kleidung. Sollte das nicht klappen, mache ich es einfach so.
Om Prakash fährt sich mit der linken Hand durch die Haare und streift dann seine Finger über die Seidenbluse.
Ich habe Senföl in meinem Haar. Das hält dann die große Hitze von den Klamotten fern. Wenn mein Eisen dennoch zu heiß sein sollte, packe ich einfach ein feuchtes, dünnes Tuch dazwischen, damit nichts anbrennt.
Bügler Prakash schaut kaum nach oben, wenn er erzählt. Er arbeitet die ganze Zeit weiter. Zu viele große Wäschebündel stehen vor ihm, die er heute noch glätten muss. Es ist kein Zufall, dass Om Prakash Bügler geworden ist. Bis heute leben die Menschen in Indien in sogenannten Kasten, die in der Regel verschiedenen Berufsgruppen zugeordnet sind. Om Prakash gehört zu der Kaste der Dobi, genau wie seine Eltern, Großeltern, also alle seine Vorfahren. Dobis sind Wäscher und Bügler. Fast immer heiraten die Menschen auch in derselben Kaste. Seine Frau Santosh Prakash hat daher seit Anfang an mit ihm zusammengearbeitet. Sie holt die Wäschebündel am Morgen in den Häusern ab, bügelt mit, wenn es zu viel zu tun gibt, und bringt die glatte Kleidung am Abend wieder zu ihren Besitzerinnen und Besitzern. Die Miete in dieser Gegend könnte sich das Büglerpaar niemals leisten. Sie wohnen weit weg, am Stadtrand, auf 20 Quadratmetern, zusammen mit ihren Kindern. Und alle drei hätten einen Schulabschluss, sagt die Mutter stolz. Ich wollte nicht, dass meine Kinder ein so hartes Leben führen müssen, wie wir es mussten, sagt sie hier. Es ist ein Knochenjob. Wir wollten alles daran setzen, dass sie niemals diesen Bügeljob übernehmen
müssen.
Die Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren haben die beiden hart getroffen. Wochenlang durften sie nicht zu ihrem Stand und konnten nicht arbeiten. Die reichen Menschen im Viertel hätten sie allerdings unterstützt, mit Geld und Lebensmitteln. Denn das Büglerpaar gehört einfach schon seit Jahrzehnten zur Nachbarschaft dazu. Und jetzt, wo auch wieder Hochzeiten stattfinden, können die Prakash auch ab und zu mehr Geld verdienen. Dort bekommen sie Tagespauschalen, die doppelt so hoch liegen wie ihr tägliches Einkommen. Es gehört in Indien nämlich zum guten Ton, dass Bügler auf den tagelangen Feierlichkeiten angestellt werden, um die schicken Saris und Anzüge der Gäste zum richtigen Zeitpunkt glatt und festlich parat zu haben.
Bügeln in Delhi, wirklich eine heiße Angelegenheit. Ganz schön heiß war sie, diese Echtzeitfolge. Ich bin Martin Böttcher, danke fürs Zuhören. Und ja, wer unsere Serie vermisst, die läuft ja immer dann, wenn die Echtzeit als einstündige Sendung im Radio ausgestrahlt wird, also jeden Samstag im Deutschlandfunk Kultur zwischen 16 und 17 Uhr. Also wer unsere Serie vermisst, die findet man dann entweder da oder auch in unserem Serienpodcast. Und den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also, bis bald hoffentlich, ja? Ciao.